Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die haben wir kurzerhand umgetauft, von Himmelsschlüssel zu Königreichsschlüssel, einfach weil wir der Meinung waren, es wäre ein bisschen ja, eindeutiger oder weniger missverständlich. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wendet euch an Anderle zu dieser Namensänderung, nur damit ihr euch nicht wundert, wenn hier was anderes steht, wenn da Königreichsschlüssel steht. Wir als Haus des Herrn wollen in Mannheim und Umgebung einen Unterschied machen. Und das möchten wir tun, indem wir Gott lieben, Menschen lieben und Menschen zu Jüngern machen, indem wir Jüngerschaft leben. Und wir hatten in dieser Predigtreihe Himmelsschlüssel, Königreichsschlüssel schon zwei Predigten gehört. Einmal von Anderle, Gott lieben, einmal von Jesse, Menschen lieben. Und wir hören heute den dritten Teil. Und es wird danach aber noch weitergehen. Aber in dieser Trilogie sozusagen, Königreichsschlüssel, hören wir die dritte Predigt. Und das ist Jüngerschaft leben. Der Predigttext, wer das mit aufschlagen möchte, das ist heute Kolosser 1, Verse 25 bis 29 und da steht Folgendes. Ihr, der Gemeinde, Paulus schreibt es, Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das lese. Da geht es unter anderem auch um Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist das Thema, womit wir uns heute befassen wollen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich vorbereitet habe, ist, wenn wir über Jüngerschaft irgendwas lernen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, was ist denn überhaupt ein Jünger? Was ist also ein Jünger? Das griechische Wort, das für Jünger steht, ist, einfach weil wir es so gern mögen, griechische Worte sind toll. Wir übersetzen das. Mathetes, das kommt von Mantano und heißt Lernen. Ein Jünger ist also ein Schüler eines Lehrers. Was ich euch jetzt nicht bitte, ist die Augen zuzumachen und sich vorzustellen, wie so ein Klassenzimmer heutzutage aussieht. Denn dann habt ihr das komplett falsche Bild von Schüler und Lehrer. Wir wollen also herausfinden, wenn wir wissen wollen, was ein Jünger ist, was versteht denn die Bibel überhaupt davon? Was ist ein Jünger in biblischer Sicht? Und das Erste ist, ein Jünger, ein Schüler aus biblischer Sicht ist weit von dem entfernt, was wir heutzutage unter einem Lehrer-Schüler-Verhältnis verstehen. Wenn wir so in die Klassenräume reinschauen, dann ist da alles möglich. Man bewirft sich mit Papierschnipseln, man schreit, man ist absolut anderer Meinung als der Lehrer. Ich denke, jeder, der Lehrer ist hier oder auch mal Schüler war und unter 40 Jahre, der weiß, wie so ein Klassenzimmer heutzutage aussieht. Das ist nicht die Vorstellung, die wir unter einem Jünger haben, unter einem Jünger von Jesus haben. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann sehen wir, dass die Jünger Jesus ihren Kurios genannt haben. Sie haben ihn ihren Herrn genannt. Und wenn sie ihn so genannt hatten, dann hatte das eine Bedeutung. Und zwar ist Kurios, also dieses Wort Herr, eine Ehrfurchtsbezeichnung. Wenn wir von einem Jünger sprechen, dann sprechen wir von jemandem, dann sprechen wir von einem Schüler, der Ehrfurcht hatte vor seinem Lehrer. Kurios kann übersetzt werden mit Herr, der Macht ausübt, mit Besitzer, Gebieter, überlegener Herrscher. Und ich glaube, wenn wir uns diese Worte anschauen, dann wird uns der Gegensatz zum Schüler-Lehrer-Verhältnis heute und Schüler-Lehrer-Verhältnis damals zu Jesu-Zeiten sehr deutlich. Die Jünger hatten Jesus als ihren Kurios, als ihren Herrn, ihren Herrscher, ihren Gebieter. Er hatte oberste Stellung. Bei einem Schüler Zu damaliger Zeit war es auch so, dass die Lehraussagen des Lehrers absolute Richtschnur für das Leben waren. Das heißt, da war nicht nur einer, zu dem man hingegangen ist, sich das angehört hat und dann entweder gesagt hat, ja, das konnte ich heute so sehen und beim nächsten Mal, jetzt bin ich aber anderer Meinung, sondern die Lehraussage des Lehrers war Richtschnur für das Leben. Das ganze Leben hat sich danach ausgerichtet, was der Lehrer gesagt hat. Das war Wahrheit und das war das, was das Leben beeinflusst hat von diesen Jüngern, von diesen Schülern. Das, was Jesus gesagt hat, selbst wenn die Jünger es nicht von Anfang an begreifen konnten, sie wussten, er ist Herr, er ist der Erhabene, er ist der, der es besser weiß als wir. Und sie haben sich danach ausgestreckt zu verstehen. Und das war letztlich das, wonach sich ihr Leben gerichtet hat. Und das war auch das, was sie dann letztlich auch weitergegeben haben. Und was das Ganze mit aussagt, ist, du kannst nicht Jesu Jünger sein und sagen, ja, ich finde Jesus ganz gut. Und das meiste, was er sagt, das finde ich auch gut. Aber da gibt es ein paar Sachen, mit denen kann ich einfach nicht. Ich bin Jesu Jünger, ich finde den toll, aber das sind ein paar Sachen, mit denen komme ich nicht klar, da mache ich mein eigenes Ding. Wenn du Jesu Jünger sein möchtest, dann sollen seine Lehraussagen, dann müssen seine Lehraussagen die Richtschnur für dein Leben sein. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, das, was er sagt, damit kann ich nicht, dann komm zu deinem Lehrer und lass dich unterrichten und lass dir die Augen öffnen für das, was wahr ist und für das, was richtig ist. Was weiteres, was ein Jünger zu damaliger Zeit, sowohl bei Jesus als auch bei anderen Lehrern und Rabbis zu der Zeit ein Jünger ausgemacht hat, war eine Hingabe. Jemand, der jemandes Jünger wurde, der hat oft alles stehen gelassen, der hat oft alles liegen gelassen, hat seine Arbeit liegen lassen und ist nachgefolgt. Bei den Rabbis damals war es so, die waren oft Wanderprediger. Die sind von Stadt zu Stadt gegangen und wenn du jemandes Jünger sein wolltest, dann hast du alles hinter dir gelassen, um mit diesem Rabbi mitgehen zu können, um bei ihm zu sein, um wirklich von ihm zu lernen und alles von ihm aufzunehmen. Und genauso ruft Jesus uns auch in die Nachfolge und sagt, folge mir nach und wir sollen alles zurücklassen, wir sollen bereit sein, wirklich die Dinge, die uns wichtig sind, hinten anstehen zu lassen und das, was der Lehrer, was Jesus an erster Stelle setzt, bei uns an erster Stelle sitzen zu lassen, dass wir wirklich das, was der Lehrer uns sagt, das, was er, in welche Richtung er gehen möchte, dass das unser Wichtigstes ist, dass das bei uns an allererster Stelle steht. Was wir ganz besonders bei Jesus sehen, wenn er jemanden zu seinem Jünger gemacht hat. Die Jüngerschaft bei Jesus gründet sich immer auf den Ruf von Jesus. Wenn damals jemand Jesu Jünger wurde, dann sehen wir in der Bibel, dass Jesus zuerst gesagt hat, komm, folge mir nach. Und genauso ist es bei uns heute als Jesu-Jünger auch. Bevor du dich entschieden hast, ich will Jesus nachlaufen, der ist ja so interessant, der ist ja so toll, hat Jesus zu dir gerufen, folge mir nach, komm du zu mir. Wir lesen seinem Wort, er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Und so gründet die Nachfolge, die du jetzt lebst und wie du Jesus nachgehst, nicht auf deiner Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will Jesu Jünger sein, sondern sie gründet auf Gottes Entscheidung, dass er gesagt hat, komm du, folge mir nach. Und so konntest du in diese Jüngerschaft hineintreten. Also was sehen wir, was ist deine Identität als Jünger Jesu? Du bist erstmal ein Schüler. Jesus ist der Herr, er ist der, der erhaben ist, er ist der, der es besser weiß als ich. Seine Lehraussage ist die Richtschnur für mein Leben. Wo finden wir seine Lehraussagen? In seinem Wort. Wir müssen die Bibel kennen, wir müssen wissen, was Gott zu uns sagt. Dass wenn du Jesu Schüler bist, dann wird es ein Hunger sein, den du hast nach seinem Wort. Was uns ausmachen soll, ist eine Hingabe. Da ist nicht mehr, ja, die Zeit muss ich mir für mich nehmen, da ist nicht mehr, das überfordert mich jetzt aber, sondern wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach und ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann, ich hab nichts, wo ich Ruhe finden kann und folge mir nach, dann wird es dein Verlangen sein, ihm nachzufolgen und es wird keine Last und Mühe sein, du wirst manches hinter dir lassen müssen. Und die Grundlage deiner Jüngerschaft gründet sich auf den Ruf Jesu. Kannst weiterklicken? Okay, Wenn wir jetzt Jünger sind, wir sehen, okay, Jesus ist der Herr, wir vertrauen ihm, wir machen ihn zu unserem Kurios in unserem Leben, er steht an erster Stelle, wir folgen ihm nach. Was ist denn dann unser Ziel? Worauf zu bewegen wir uns denn als Jünger? Und da kommt jetzt die Bibelstelle zur Aktion. In Vers 28 steht, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und noch mehr liebe ich die Übersetzung von der Guten Nachricht Bibel, denn da steht, denn wir möchten jeden und jede in der Gemeinde dahin bringen, dass sie vor Gott dastehen in der Vollkommenheit, die aus der Verbindung mit Christus erwächst. In der Vollkommenheit, die aus der Verbindung mit Christus erwächst. Das heißt, unser Ziel als Jünger ist Vollkommenheit. Und das ist kein kleines Ziel. Das ist sogar ein ziemlich heftig großes Ziel. Dieses Wort Vollkommenheit, das hat zwei Bedeutungen. Man kann einmal Vollkommenheit im Sinne von gerecht, absolut heilig, ohne Schuld, fehlerlos, sündfrei sehen, absolut tadellos, heilig, wie Gott heilig ist. So sind wir als seine Kinder. Das hat Jesus am Kreuz getan. Man kann dieses Vollkommen auch übersetzen mit zu einer Reife kommen. Mit erwachsen werden, im Gegensatz zu Kind sein, im Gegensatz zu unmündig sein. Und genau das meint es auch bei dieser Stelle. Ich habe lange Zeit immer Nöte und Probleme damit gehabt, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, dass ich als Kind Gottes schon vollkommen bin, absolut gerecht und heilig, so wie Gott sagt, mein Anspruch ist, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Und er sagt, das haben wir durch Jesus, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und gleichzeitig sehe ich noch, dass ich aber auch sündige. Und die Bibel schließt auch das nicht aus. Also die Bibel ist absolut auch da ehrlich und sagt, ab und zu sündigen wir noch. Das kommt durchaus noch vor in unserem Leben. Und sehr geholfen hat mir eine Darstellung, die Uli mal auf einem Encounter gegeben hat. Und zwar hat sie das folgendermaßen dargestellt. Wir sind vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Wir sind heilig, wie Gott heilig ist. Das ist unsere Stellung, die wir vor Gott haben. Und jetzt sündigen wir jeden Tag immer wieder auch mal noch. Und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Ich habe mir gedacht, wie kann ich das in Beispiel ausdrücken? Und ich habe meine Eltern genommen, Toni und Gertrud, wer sie kennt, ihr dürft gern mal winken. Also das sind meine Eltern und ich bin die Tochter von Toni und Gertrud. Das ist meine Stellung, das ist meine Identität. Kind von Toni und Gertrud, Tochter von Toni und Gertrud. So, jetzt kommt es ab und zu vor, dass ich mich überhaupt nicht so verhalte, wie sich eine Tochter verhalten sollte. Ich bin rebellisch, ich motz rum, ich beleidige, ich bin rechthaberisch. Das ist mein Zustand. Also mein Zustand entspricht nicht der Position, die ich eigentlich als Tochter habe. Ich verhalte mich nicht so, wie sich eine Tochter eigentlich verhalten sollte. Meine Frage ist, bin ich aufgrund dieses Zustandes nicht mehr ihre Tochter? Nein, meine Identität bleibt. Ich bin immer noch Kind, ich bin immer noch Tochter, ob sie es wollen oder nicht, ob es gerade angenehm ist oder nicht. Ich bin immer noch die Tochter, sie sind immer noch die Eltern, egal wie mein Zustand derzeit ist. Und ähnlich, also sehr heruntergebrochen ist es zwischen Gott und uns. Unsere Stellung vor Gott ist absolut gerecht, heilig, tadellos, makellos, ohne Fehler. Und unser Zustand ist eben immer wieder leider noch ein anderer. So, und das Ziel ist jetzt Vollkommenheit. Das heißt, unsere Stellung und unser Zustand sollen immer mehr zu einem verwachsen. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Und die große Frage ist, wie? Wie kann es passieren, dass unser Zustand und unsere Stellung diese Einheit bekommt, dass wir wirklich letztlich vollkommen sind? Und da finden wir Antworten drauf in dieser Bibelstelle. In Vers 27 steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung, dass du vollkommen bist. Das ist deine deine Versicherung, das ist das, was du hast. In Vers 28, den haben wir eben schon mal gelesen, da steht, aus der Verbindung mit Christus erwächst die Vollkommenheit. Vollkommenheit, die aus der Verbindung mit Jesus heraus erwächst. Das heißt, damit diese beiden Sachen, Zustand und Stellung, zu einer Einheit kommen, müssen wir in der Verbindung zu Jesus sein. In Korinther steht, 2. Korinther 3, 18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und was ist die Grundlage von dem Ganzen? Wie können wir in dieser Verbindung leben? Allein durch das Evangelium. Wer letzte Woche auf der Gemeindefreizeit war, der hat schon sehr viel darüber gehört, dass die Grundlage für uns als Einzelnen, die Grundlage für uns als Gemeinde das Evangelium ist. Das heißt, Jesus hat gelebt für dich, er ist gestorben für deine Schuld, er hat deine Schuld auf sich genommen, ist damit in den Tod gegangen, er hat die Schuld getragen, die du eigentlich hättest tragen müssen und ist wieder auferstanden und herrscht jetzt im Himmel. Und dadurch, dass du Vertrauen darauf hast, dass dieses Werk, was er am Kreuz vollbracht hat, dich allein gerecht macht und einzig und allein ausreicht, dass er deine Schuld getragen hat, das macht dich gerecht vor Gott und das bringt dich in die Position, dass du in dieser Verbindung leben kannst. Das heißt, das Evangelium ist die Grundlage von unserer Bekehrung. Tag X, bei manchen ist es ein Tag, bei manchen ist es ein Prozess. Ich sage jetzt einfach mal Tag X, unsere Bekehrung. Du hast verstanden, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich will ihm vertrauen, ich will vertrauen, dass das ausreicht und ich will sein Jünger werden. Das heißt, was wir oft machen ist, wir sagen, okay, wir haben uns bekehrt. Da haben wir erkannt, dass Jesus das alles getragen hat und jetzt geht's los, jetzt müssen wir uns verändern, jetzt müssen wir losgehen, jetzt müssen wir die Werke tun, die er getan hat, jetzt müssen wir uns verändern, jetzt müssen wir ihm ähnlicher werden. Da haben wir aber was vergessen, denn Jesus und das Evangelium ist Grundlage unserer Bekehrung und Jesus und das Evangelium ist auch Grundlage unseres täglichen Lebens mit ihm. Wir können nicht sagen, ich habe mich bekehrt damals und dann habe ich angefangen, die Werke zu tun, die Gott von mir möchte. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen jeden Tag im Vertrauen auf ihn leben, dass wir nur, weil er das am Kreuz vollbracht hat, wirklich auch die Werke tun können, die er tut. Das heißt, Werke sind nicht das, was wir tun müssen, nachdem wir uns bekehrt haben. Wir sagen nicht Rettung aus Gnade und dranbleiben durch Werke, sondern wir sagen Rettung aus Gnade, dranbleiben aus Gnade, aus der Verbindung zu Jesus und Werke als Frucht dieser Verbindung zu ihm. Wir wollen nicht uns nach Werken ausstrecken, sondern wir wollen uns wirklich nach seiner Gnade ausstrecken und jeden Tag unseres Lebens in dem Vertrauen leben, dass wir nichts, aber auch rein gar nichts bringen, tun, machen könnten, das uns in irgendeiner Form gerecht vor ihn hinstellt, sondern wir wollen jeden Tag mit leeren Händen vor ihn kommen. Wir haben nichts, wenn du nicht da bist. Und wir wissen, dass allein das, was du am Kreuz getan hast, für uns Gerechtigkeit bringt. Amen. Das ist die Grundlage. Und wie leben wir in dieser Verbindung? Das ist schon die Antwort. Indem wir in diesem Bewusstsein leben, dass wir nichts zu bringen haben. Wenn du weißt, ich habe nichts, dann wirst du dich an diesen Anker halten, dann wirst du dich an den halten, der alles hat. Und das ist dein tägliches Leben, das ist die Verbindung mit ihm, indem du ihn anschaust, indem du lernst, wie er wirklich ist, aus seinem Wort, indem du einen Hunger hast nach ihm. Und wenn du in dieser Verbindung bist, dann wird automatisch diese Frucht kommen in deinem Leben, nämlich dass du, wie du jetzt nach deinem Zustand, nach deiner Stellung schon vollkommen bist, immer mehr dein Zustand in diese Stellung hineinrasen wird. Du wirst immer ähnlicher werden zu Jesus, du wirst immer vollkommener werden, seinem Bild gleich, so wie es in der Korintherstelle drin steht. Okay, also das ist unser hohes Ziel als Jünger Jesus. Wir wollen vollkommen sein, so wie er vollkommen ist. Und diese Vollkommenheit kommt aus der Verbindung zu Jesus heraus, indem wir jeden Tag neu auf ihn vertrauen. Kannst weiterklicken? Wie sieht jetzt aber dein Weg als Jünger aus? Also du hast Jesus als deinen Herrn angenommen, Du vertraust ihm in allem. Du hast ihn an erste Stelle gestellt. Seine Lehraussagen sind deine Lehraussagen. Dein Ziel ist es, vollkommen zu sein. Du weißt, du suchst ihn, du suchst die Verbindung zu ihm. Wie sieht jetzt aber dein tägliches Leben aus in dieser Jüngerschaft? Die große Frage ist, okay, wenn es jetzt um die Beziehung geht zu Jesus, reicht es dann vielleicht aus, alleine das mit ihm zu machen? Ist es dann nicht genug? Also ich meine, die Vollkommenheit kommt durch die Beziehung zu Jesus, das kann ich ganz gut alleine leben, oder? Und ich will diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich will eine Aussage machen. Ich sage, wer mit Jesus verbunden ist, wird die Gemeinde lieben und in Gemeinschaft leben wollen. Wenn du in enger Verbindung mit Jesus bist, dann hat es zum Resultat, dass der Heilige Geist dir die Dinge zeigt, die auf Gottes Herzen sind, dass das, was auf seinem Herzen ist, auf dein Herz kommt. Das bedeutet, ihm ähnlicher werden, dass seine Wünsche deine Wünsche werden, dass das, was er liebt, dass du es liebst, dass dort, wo er barmherzig ist, du barmherzig bist. Und deshalb kann ich sagen, wer mit Jesus verbunden ist, der wird die Gemeinde lieben und in Gemeinschaft leben wollen, weil Jesus die Gemeinde liebt und weil er ein Herz dafür hat. Weil wir sehen es in der Bibel, wie Jesus selbst die Beziehung zu der Gemeinde, zu denen, die errettet sind, erklärt wie eine Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Er sagt, ich bin der Bräutigam und ihr seid die Braut. Und so wie Bräutigam und Braut ein Fleisch werden, wenn sie verheiratet sind, das ist auch unzertrennlich, das ist eine Vollkommenheit, so sollen wir die Gemeinde sehen. Jesus ist der Bräutigam, sie ist die Braut, absolut begehrenswert, er kann sich's nicht ohne sie vorstellen. Und wenn wir Jesu Herz kennenlernen, dann erfahren wir die Liebe, die er für seine Braut auch hat. Oder eine andere Stelle ist Paulus, der beschreibt die Gemeinde oft als den Körper. Der Körper praktisch mit vielen einzelnen Gliedern, Fingern, alles, was wir haben, Innenleben, Leber und so, was es da so alles gibt. Und Jesus ist das Haupt, er ist praktisch die Steuerzentrale, er ist der Erste, er ist der vorangeht, aber wir sind Glieder an seinem Leib. So, kann jetzt denn dieses Haupt mit einem Arm alleine sein? Kann man sich das vorstellen? Oder kann man sich vorstellen, dass der Bauch mit dem Haupt alleine ist? Also ich glaube, es wäre ein ziemlich seltsamer Körper und eine ziemlich seltsame Vorstellung. Also schon allein, wie wir in der Bibel sehen, wie die Gemeinde im Zusammenhang mit Gott beschrieben wird, macht es uns eigentlich unmöglich, uns als Einzelpersonen vor Gott zu sehen und zu trennen von diesem Leib. Weil wenn sich die Leber überlegt, alleine ihren Weg zu gehen, dann wird der Körper vergiftet. Also es funktioniert einfach nicht. Wir sollen zusammen sein. Das ist Gottes Gedanke. Also Gottes Herz schlägt für seine Gemeinde. Und wenn du Jesu Jünger bist, wirst du auch ein Herz für seine Gemeinde bekommen. Wie funktioniert das alles? Wir leben gemeinsam. Jüngerschaft funktioniert gemeinsam. In der Bibelstelle, da spricht Paulus zu wem? Zur Gemeinde. Also der Brief an die Kolosser ist an die Gemeinde in Kolosse. Und ganz viele andere Briefe, die Paulus geschrieben hat im Neuen Testament, sind entweder an die Gemeinde oder an einzelne Personen, aber wenn an einzelne Personen, dann doch immer, um etwas für die Gemeinde weiterzugeben, um jemanden zu schulen, der die Gemeinde unterweisen soll. Das heißt, wir sehen ganz selten in der Bibel, dass eine Einzelperson so hervorgehoben wird, sondern wir sehen das alles im Kontext der Gemeinde. In Vers 27 steht, ihnen, also der Gemeinde, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott teilt auch seine Geheimnisse mit der Gemeinde. Dort ist der Punkt, wo er sich offenbart, wo er sich zeigt. Also prinzipiell geht es darum, jünger zu sein, so wie wir es am Anfang schon gehört haben. Es geht darum, jünger zu Jesus sein. Und wir sollen und können uns gegenseitig ermutigen, anleiten, ermahnen und lehren, aus dieser Verbindung zu Jesus heraus vollkommen in ihm zu werden. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Wir gehen gemeinsam diesen Weg, indem wir uns lehren, ermutigen, ermahnen, anleiten, zusammen auf Jesus zu schauen, damit wir diese Vollkommenheit bekommen, die unser Ziel ist und die kommt aus der Verbindung zu Jesus heraus. Das heißt, Jüngerschaft ist ein gemeinsamer Weg und wir wollen gemeinsam diesem Ziel entgegenwachsen. In Vers 28 und 29 steht, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Jüngerschaft beruht auf einer Liebe zueinander. Jüngerschaft sieht nicht nur auf sich selbst. Ein Jünger sieht nicht nur auf sich selbst und auf sein eigenes Wachstum, sondern wenn wir als Jünger zusammenkommen, dann habe ich das tiefe Verlangen, dass Julian auf seinem Weg mit Jesus, Jesus immer ähnlicher wird, in diese Verbindung hineinwächst. Dann habe ich das tiefe Verlangen, dass derjenige, der mit mir läuft, dass der Jesus besser kennenlernt und in diese Verbindung hineinläuft. Jüngerschaft, die ist, beruht auf einer Liebe und das ist die Liebe zueinander, dass ich sehen will, dass in deinem Leben Jesus zur Vollendung kommt und dass du in diese Vollkommenheit hineinkommst, die nur Jesus in dir bewirken kann. Wir sehen hier, dass Paulus zur Gemeinde schreibt. Das ist aber nicht nur eine Sache, die zwischen Hirten und Schaf passiert, sondern das ist eine Schaf-Schaf-Ebene auch. Das soll nicht nur, das soll nicht nur zwischen Mentor und Gementortem sein, das soll nicht nur zwischen Leiter, oh, ich habe so eine Leidenschaft für dich, dass du Jesus entgegenwächst und dass du mit ihm in Verbindung stehst, es soll nicht nur auf dieser Ebene stattfinden, sondern es soll eine Schaf-Schaf-Ebene sein, dass das eine Schaf zum anderen Schaf sagt, komm, wir gehen gemeinsam, lern du Jesus besser kennen, ich habe ihn da gesehen, schau mal, so groß hat er sich in meinem Leben gemacht, erfahr ihn, erleb ihn in deinem Leben auch so, lass uns gemeinsam dahin gehen oder wie du siehst Gott so. Nee, so ist Gott nicht, das kannst du nicht glauben. Schau, das steht in der Bibel, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir gehen gemeinsam als Jünger, als Schafe in eine Richtung. Das ist nicht nur eine Sache, die von der Leitung nach unten herabkommt, sondern es ist eine Sache, die auf einer Ebene geschieht. Wir wollen einander lieben und gemeinsam diesen Weg gehen. In Epheser 5, Vers 19 steht, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Das ist was, das wir gemeinsam tun. Wir ermutigen uns durch Loblieder, das, was wir heute Morgen hier machen, das, was wir in den Hausgruppen machen. In Hebräer 10, 24, 25 steht, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Lass uns wirklich zusammenkommen und diese Jüngerschaft miteinander leben. Und in Sprüche 27, 17 steht, Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Das heißt, wir haben diesen ganz tollen Effekt in Gemeinde, dass wir uns alle super lieb haben, dass alles immer ganz toll ist. Wir wollen uns unterstützen und ermutigen und wir mögen uns auch alle. Aber manchmal ist es auch nicht so. Manchmal ist es ganz schön schwierig, mit dem anderen umzugehen. Ich vergleiche es vielleicht mal damit, als ich hier nach Mannheim gezogen bin, kam mir auch so der Gedanke, ich könnte ja in eine WG ziehen und Zweck-WG wollte ich aber nicht, also schon mit jemandem, den ich kenne. Und dann habe ich mir so gedacht, mit wem? Und da kam schon ein paar Mal der Gedanke, ja, finde ich ganz nett, aber wohnen zusammen, das ist vielleicht auch ein bisschen herausfordernd. Und ich glaube, ganz oft geht es uns in der Gemeinde so. So aus der Ferne betrachtet, seid ihr alle super lieb. Ihr lächelt, ihr seid freundlich, das ist alles ganz toll. Aber wenn es darum geht, dass wir in den Dienst gemeinsam gehen, dass wir irgendwo gemeinsam sind in der Gruppe, dann merken wir, dass es manchmal auch herausfordernd ist, mit jemandem zusammen zu sein. Dann merken wir, dass wir mit jemandem nicht können. Und das ist aber genau der Moment, wo unser Charakter geschliffen wird. Das ist der Moment, wo wir lernen, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Wo wir lernen, wirklich zu sagen, Gott, hilf mir, ihn, sie mit deinen Augen zu sehen. Weil ich würde ihn gern nicht in Liebe ermahnen, sondern in Liebe erwürgen. Gemeinde ist der Ort, wo wir wirklich lernen, uns gegenseitig zu lieben. Es ist der Ort, wo es sehr herausfordernd sein kann, aber es ist der Ort, wo wir geistlich wachsen, wo wir wirklich Jesus ähnlicher werden, wenn wir uns danach ausstrecken, miteinander auszukommen. Es ist der Ort, wo unser Charakter geschliffen wird. Genau, in Epheser 4,2 steht, ertragt einander in Liebe. Oft ist es das Ermutigen, oft ist es das Miteinandergehen und manchmal müssen wir uns auch ertragen, wenn wir gemeinsam leben. Und da wachsen wir mindestens genauso, wie wenn wir von unseren guten, tollen Freunden ermutigt werden. Da wachsen wir genauso, wie wenn wir mit jemandem gehen. Wir wachsen genauso, wenn wir jemandem gegenüberstehen und sagen, ich könnte dich gerade, aber Gott, hilf mir, ich tue Buße, veränder mein Denken über diese Person. Da wachsen wir. Am Schluss ganz praktisch zu Jüngerschaft. Also Jüngerschaft ist dieses gemeinsame Leben von Jüngern in dem Hinstreben zu dem Ziel, vollkommen zu sein, aus der Verbindung heraus, die zu Jesus erwächst. Und meine ganz praktischen Tipps sind, wenn du noch nicht dieses Herz für Gemeinde hast, dann bitte Gott, dass er dir das Herz für Gemeinde gibt. Geh ins Gebet, sag Jesus, ich kann die alle nicht ausstehen und wenn die mir zu nahe kommen, dann kriege ich zu viel. Aber bitte zeig mir dein Herz für die Gemeinde. Bitte Jesus darum. Sehr praktischer Tipp. Such dir eine Hausgruppe, such dir eine Minigruppe. Komm in diese Gemeinschaft rein. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt, jeden Sonntag, dann ist es schön, aber es geht nicht darum zu konsumieren, sondern es geht darum, in Gemeinschaft zu leben. Und wenn wir nochmal das Bild von einem Körper anschauen, dann sehen wir, in einem Körper hat jeder seine Funktion und seine Aufgabe. Und ich möchte es nicht als Last auf dich legen, sondern als Ermutigung. Du hast wirklich eine Funktion. Wir brauchen dich. Das ist toll, dass du da bist. Nimm deine Aufgabe wahr. Du bist absolut befähigt durch Jesus, der in dir lebt und nimm deine Aufgabe in der Gemeinde wahr. Komm in eine Hausgruppe, da kann es transparent werden. Sei nicht jemand, der selektiert, der sagt, okay, ich bin doch transparent, ich erzähle immer mal da ein bisschen was von mir und dann erzähle ich hier ein bisschen was von mir und die wissen auch ein bisschen was von dir, aber keiner kennt dich wirklich. Keiner weiß, wie es bei dir aussieht und keiner kennt dich, wie du wirklich bist, weiß um deine Kämpfe, mit denen du zu kämpfen hast. Ich will dich ermutigen, komm in eine Hausgruppe, sei verbindlich, sei wirklich offen zu den anderen, geh in eine Rechenschaftsbeziehung, sei wirklich transparent, sodass Leute auch in dein Leben hineinsprechen können, sodass dieser Jüngerschaftsprozess tatsächlich auch stattfinden kann. Genau, und fang an, der Gemeinde mit deinen Gaben zu dienen. Du hast eine Funktion, du bist Teil dieses Körpers, freu dich, dass du Teil dieses Körpers bist und fang an, entsprechend deinen Gaben zu wirken. Geh vielleicht zu deinem Hausgruppenleiter, wenn du keine Ahnung hast, was du tun könntest, bestimmt hat er eine gute Idee und weiß auch, wo deine Stärken sind und kann dir helfen, deine Stärken zu finden. Es muss noch nicht die Mordshammer Berufung sein, aber bring dich ein, schau, wo bist du begabt. Wo kannst du dich einbringen? Sei nicht nur Zuschauer in der Gemeinde, sondern sei Teil der Gemeinde. Ich bete noch zum Schluss. Gott, ich danke dir, dass du uns als dein Leib in Gemeinschaft gestellt hast. Ich danke dir, dass du uns als dein Leib geschaffen hast. Jesus, ich danke dir, dass wir schon vollkommen in dir sind und dass unser Zustand dem immer ähnlicher werden darf, indem wir dich anschauen, indem wir dich an erster Stelle setzen und dir jeden Tag neu vertrauen. Ich bete, dass du wirklich auch jedem, der jetzt herausgefordert ist, in Gemeinschaft zu kommen, wirklich Transparenz zu leben, jeder, der vielleicht auch Angst davor hat, so ehrlich zu sein vor anderen. Ich bitte dich, dass du ermutigst. Ich bete, dass du wirklich bei der Hand nimmst und dass du führst. Ich bete, dass du wirklich Menschen zur Seite stellst, die mit ihnen gehen, die ihnen in diesen Prozess hineinhelfen, Gott. Ich danke dir, dass du uns Jüngerschaft geschenkt hast und dass wir darin wachsen dürfen. Und ich danke dir, dass du an uns arbeitest, jeden Tag aufs Neue. Ich danke dir, dass du in uns lebst und uns gnädig bist und warst. Amen.